Heute geht es in unserer Serie über Glaubenshelden um eine Glaubensheldin, nämlich um die Sarah, die Frau von Abraham, über den der Matthias, ich glaube, vor 2 Wochen gesprochen hat. Die Sarai, so hieß sie ursprünglich, war eine sehr privilegierte Frau. Sie war wohlhabend, sie war ausgesprochen schön, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber immer noch sehr, sehr attraktiv. Vielleicht so eine Heidi Klum oder Claudia Schiffer, irgendwie so in die Richtung. Sie war auch angesehen, Alter war in der damaligen Gesellschaft angesehen, war ein bisschen anders als heute. Aber sie war auch eine leidende Frau, eine enttäuschte Frau, eine stigmatisierte Frau auch. Die hatte beides in ihrem Leben, so wie wir auch. Wir sind alle sehr privilegiert, wir gehören zu den reichsten Menschen, die es gibt auf dieser Welt, alle von uns. Wir leben im Wohlstand, aber trotzdem trägt jeder auch so sein Backerl mit sich herum, an Schwächen, an Mankos, Traumata vielleicht sogar, unerfüllten Träumen. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt und das Leben läuft nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Also persönliche Geschichte, ich wollte mit 23 zum ersten Mal ernsthaft heiraten und dann war ich aber viele, viele Jahre Single, so 15 Jahre später erst, nachdem ich diesen Traum auf Familie schon fast aufgegeben gehabt habe, hat es dann geklappt. Und vielleicht bist du auch an dem Punkt, wo dir das Single-Dasein zum Beispiel auch gerade schwer fällt. Oder vielleicht andersrum das Eheleben. Einer der Sätze, die mich am meisten ermutigt haben als Single damals, war der Ausspruch eines Pastors, der gesagt hat, es ist besser, du bist Single und wünschst dir verheiratet zu sein, als du bist verheiratet und wünschst dir wieder Single zu sein. Fand ich echt ermutigend damals. Und das kann auch sehr, sehr schwierig sein. Ja, eine schwierige Ehe. Oder vielleicht hast du eine gescheiterte Ehe sogar hinter dir. Oder andere haben ein körperliches Leiden, eine Krankheit oder irgend sowas wie ADHS, mit dem sie kämpfen. Oder vielleicht sind es Kinder, die auf Abwägen sind. Oder der Job, der keine Freude mehr macht. Oder Arbeitslosigkeit oder Einsamkeit. Vielleicht ist es ein unerfüllter Kinderwunsch. Das war das große Leid von der Sarai. Und ich habe gelesen, es betrifft so ungefähr jedes 7. Paar in Österreich, so 10-15% aller Paare in Österreich. Und die Ursachen sind so 55% ungefähr beim Mann und 15% bei der Frau und 30%, wo es bei beiden Partnern liegt. Und das kann oft eine schwere Krise sein im Leben der Betroffenen. Und im Fall von Sarai war es wirklich ihre Schuld, dieser unerfüllte Kinderwunsch. Und wir hören zum ersten Mal im 1. Mose 11 von ihr. Wenn ihr eure Bibeln da habt, könnt ihr 1. Mose aufschlagen. Wir werden so zwischen Kapitel 11 und 18, sage ich einmal, sein. Im 1. Mose 11 hören wir zum ersten Mal von Sarai im Stammbaum von Abraham. Und die Überschrift über ihr Leben war dort im Vers 30, Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Das war das Stigma ihres Lebens. Und die haben sicher jung geheiratet, so wie es damals üblich war, aber als der Abraham den Ruf von Gott gehört hat und ausgezogen ist aus seiner Heimat, da war er 75 Jahre alt und die Sarai war 65. Also können wir uns vorstellen, ein langes Trauma, alles dreht sich um diese Kinder, also wahrscheinlich sogar die Intimität unter einem gewissen Leistungsdruck, immer wieder neue Hoffnung, wieder Enttäuschung. Was hat das für die Sarah und den Abraham bedeutet? Was hat das für ihre Ehe bedeutet? Hat es Spannungen gebracht in ihre Beziehung. Und für die Sarai war das doppelt schlimm, weil es damals ja sozial fast notwendig war, Kinder zu haben. Also das war ganz, ganz wichtig, den Leuten damals den Stammbaum am Leben zu erhalten, die Linie am Leben zu erhalten. Und darüber hinaus wurde es als geistlicher Makel gesehen. Die Menschen haben gedacht, wenn du keine Kinder bekommen kannst, dann muss es daran liegen, an irgendeiner Sünde. Also du musst irgendwas verbockt haben und deswegen straft dich Gott jetzt. Also die Leute haben die Sarai angeschaut und haben gedacht, ach, irgendwas stimmt nicht mit der. Also sie hat keine Kinder, da stimmt was nicht. Und vielleicht hat die Sarai mit Gott gehadert. Vielleicht hat sie seine Güte in Frage gestellt. Vielleicht hat sie gefragt, Herr, was habe ich getan, dass du mich so strafst? Ich bin mir jetzt keiner schlimmen Sünde bewusst. Warum passiert mir das? Und was nützt dir der ganze Reichtum, wenn du keine Kinder hast? Wir sehen das in 1. Mose 15, Vers 3. Und Abraham sagte, also zum Herrn spricht er da, siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses, das heißt der im Haus geborene Sklave, wird mich beerben. Also das spürt man ein bisschen was von dieser Schwere, die da auf seinem Herzen liegt, dass seine Familie, seine Linie ausstirbt. Und vielleicht kennst du so Gedanken auch. Was bringt mir der ganze Wohlstand und all das Gute in meinem Leben, wenn ich diese eine Sache nicht habe? Dieses Kind oder einen Partner oder eine Partnerin oder den Job, die Position, Gesundheit, ein Haus, vielleicht für die Jugendlichen eine Switch oder ein Handy. Oh, wehe mir, ich habe kein Handy, wir hören ja ständig von unseren Kindern. Aber wir können so diesen Tunnelblick kriegen und das ist wirklich nicht hilfreich. Und es kann depressiv machen, er kann uns den Blick verstellen, wenn wir nur mal das eine sehen, was wir nicht haben und all diesen Wohlstand, diese guten Dinge vergessen, die wir auch haben. Und dass wir dafür ja, das nicht mehr im Auge haben und nicht dankbar sind und es nicht mehr schätzen. Na, für mich als Single damals mit meinem Kinderwunsch oder Familienwunsch hat es geheißen, die Vorteile des Single-Lebens schätzen zu lernen. Ja, die Ungebundenheit, die Freiheit, die man hat, die Spontanität, das zu nutzen. Also es war total hilfreich, diese Glaubensschritte zu lernen, auch ohne Familie, das ist nämlich einfacher. Ja. Dass Gott mich damals nach Deutschland gerufen hat, mit nichts eigentlich, und einfach zu sagen, okay Herr, ich gehe. So ähnlich wie der Abraham, ja, ohne zu wissen, wie soll das funktionieren. Ist mit Familie ein bisschen herausfordernder als allein. Oder einmal hatte ich das Angebot, war ich auf so einem Pastorentreffen und hat es geheißen, okay, so eine Pastorengruppe in England, die machen eine Israel-Reise. Nächste Woche geht's los. Ist alles bezahlt, das war so eine Promotour von dieser Tourgesellschaft. Also musst nur den Flug bezahlen und die erste Nacht im Hotel, alles andere ist schon bezahlt. Und da sind ein paar Leute ausgefallen, also wenn wer mitkommen will, spontan. Ja, super, ne? Ich habe 2 Termine verschoben, bin spontan mitgefahren. Ist einfacher, wenn man Single ist oder Theologie studiert noch nebenbei. Bücher geschrieben, 4 Wochen im Sommer, Jugendcamps. Das kannst du nur machen, wenn du die Freiheit dazu hast. Und so ist wichtig, nicht nur das eine Negative zu sehen, was immer das gerade ist in deinem Leben, sondern auch die vielen guten Dinge zu sehen, die gleichzeitig auch da sind. Im Psalm 103 heißt es, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Das ist eine gute Übung. In der Früh aufzustehen und erst einmal den Herrn zu preisen für all das Gute, was du heute hast. Es gibt ja eine andere Perspektive für den Tag. Und dann war im Leben von Sarai noch was anderes. Nämlich neben diesem Mangel, den sie erlebt hat, in diesen Mangel sprach Gott seine Verheißung hinein. 1. Mose 12, sehen wir das zuerst, als Gott den Abraham zu diesem Riesenglaubensschritt herausfordert, aus seiner Heimat wegzuziehen in ein Land, das ich dir zeigen werde, hat er gesagt. Lesen wir da ein paar Verse, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist eine messianische Prophetie, also in dem Nachkommen von Abraham, Jesus, sollen alle gesegnet werden. Also da war mitten in diesem Mangel eine Verheißung Gottes. Ja, und dann ist ja immer die Frage, was machst du jetzt? Gott spricht zu dir in seinem Wort oder vielleicht spricht er zu deinem Herzen, der viele Wege, wie er auch persönlich so zu uns sprechen kann. Aber da ist eine Verheißung und dann hast du immer die Entscheidung, vertraue ich dem oder zweifle ich dran? Und das ist so die Spannung, in der Sarai eigentlich, naja, viele, viele Jahre ihres Lebens lebt. Ja, schon ziemlich herausfordernd, oder? Für einen 75-Jährigen und eine 65-Jährige. Verheißung von Nachkommen. Ja, das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Ziemlich unmöglich. Und Gott hat auch uns große Verheißungen gegeben. Also wenn wir Jesus vertrauen, dann werden wir gerettet werden aus der Entfremdung von Gott, von unserer Schuld. Oder so Verheißungen wie Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Glaubst du das? Oder 1. Korinther 15 spricht über diese Verheißung, dass Gott uns auferwecken wird. In der Offenbarung 21 heißt es, er wird jede Träne abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also die Verheißung der Ewigkeit in seiner Herrlichkeit, das ist was, wo wir uns festhalten können. Ich denke an die Joni Erickson, diese Frau, die schon seit, weiß nicht, 60 plus Jahren im Rollstuhl sitzt. Und sie haltet fest dran, sagt, okay, sehr bald werde ich tanzen im Himmel. Mit ihm oder vor ihm. Da ist eine Hoffnung, wir sind nicht mit endlosem Leid konfrontiert in unserem Leben. Nicht endloser Mangel, irgendwann wird das alles ein Ende haben. Und da haben wir eine wunderbare Verheißung. Glaubst du das? Paulus schreibt uns im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, also nachdem er ja all diese Dinge auch aufzählt, diese Schwierigkeiten in seinem Leben, wie oft er verprügelt worden ist und gesteinigt und Sorgen und Hunger und so weiter und so fort, schreibt er da 2. Korinther 4, ab Vers 16, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Dann Kapitel 5, Vers 1, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, also unser Leib, den wir hier haben, dass wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Entschuldigung, ich bin noch verkühlt ein bisschen. Also wir leben in einer gefallenen Welt. Gott hat die Welt ursprünglich perfekt geschaffen. Aber dann, als die ersten Menschen gegen ihn rebelliert haben, ist Mangel in diese Schöpfung gekommen. Mangel, aber auch eine Verheißung der Herrlichkeit, der Erlösung. Und in dieser Spannung leben wir momentan. Ne? Mit unserem Mangel, mit unserem Schmerz, mit dieser Erfahrung, aber gleichzeitig auch mit der Verheißung Gottes. Also der Abraham und die Sarai haben eine wunderbare Verheißung bekommen. Und was ist dann passiert? Erst einmal nichts. Für viele, viele Jahre, für 24 Jahre ungefähr, nichts. Außer jede Menge Schrott. Also ihr könnt die Geschichte lesen, nicht? Im nächsten Kapitel, der Abraham entscheidet sich, weil eine Hungersnot im Land ist, danke dir, das verheißene Land zu verlassen und ist nach Ägypten gegangen. Das ist immer ein Bild für die Welt. Und weil er Schiss gehabt hat, dass die ägyptischen Herrscher ein Auge auf seine schöne Seniorenfrau werfen, hat er Angst gehabt, dass sie ihm was antun wegen ihr, und deswegen hat er gesagt, du, Sarai sagt, du bist meine Schwester. War so eine Halbwahrheit, sie war eine Halbschwester. Aber gib dich als meine Schwester aus. Und ja, tatsächlich, der Pharao hat sie in seinen Harem geholt, aber der Herr hat sie beschützt in dem Ganzen. Und der Apostel Petrus lobt die Sarai in 1. Petrus 3 dafür, dass sie in dieser Situation nicht rebelliert hat gegen ihren Mann, also so eine blöde Entscheidung getroffen hat für seine Familie. Und ja, manchmal ist es so, dass wir mitleiden mit schlechten Entscheidungen von anderen Menschen. Vielleicht hat die Sarai sogar gesagt, hey du Abraham, ich glaube nicht, das ist keine gute Idee, das verheißene Land zu verlassen. Lass uns dem Herrn vertrauen, dass er uns hier versorgt. Aber okay, Abraham hat sich anders entschieden. Und die Sarai hat nicht gesagt, jetzt sind wir geschiedene Leute. War damals auch ein bisschen schwieriger als heute. Aber sie war ihm treu. Sie ist ihm gefolgt, vielleicht mit Bauchweh. Und sie hat auf Gott vertraut vor allem. Und Gott hat sie beschützt. Lesen wir es mal, die Verse. 1. Petrus 3, Verse 5 und 6 sind das. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herrn nannte. Ja, war damals so. Ich weiß, mein Vater hat noch gesagt, die Generation der Herr Vater und der Herr Großvater. Nicht so lang her. Deren Kinder ihr geworden seid, indem er Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Also Gott gehorchen, Gutes tun und Gott vertrauen. Keine Angst. Gott beschützt. Und dann im Kapitel 13 haben wir eine Trennung, die in die Familie kommt. Abraham und Lot, der Neffe, trennen sich. Wahrscheinlich war der wie ihr eigener Sohn für die Sarai. Und dann im Kapitel 15 schließt Gott einen Bund mit Abraham und sagt, ich werde dir dieses verheißene Land hier geben. Und Abraham klagt hier wieder Gott seine Kinderlosigkeit. Und Gott erneuert die Verheißung und sagt, Abraham, schau in den Himmel, so zahlreich wie die Sterne im Himmel sollen deine Nachkommen sein. Und dann kommen wir zu 1. Mose 16. Da heißt es im Vers 1 wieder, und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Das war die Überschrift über ihr Leben. Es hat wehgetan. So bringt es wieder kurz diesen Schmerz von Sarai auf den Punkt. Abraham war 85, Sarai 75 zu dem Zeitpunkt. Also sie warten jetzt schon 10 Jahre lang auf die Erfüllung dieser Verheißung. Und es wird ja menschlich gesehen immer unwahrscheinlicher und immer unmöglicher. Naja, und irgendwann muss man anerkennen, dass der Ofen aus ist, oder? Also, vielleicht ist es Zeit, diesen Kinderwunsch zu begraben. Die Sarai wird ungeduldig und sie nimmt die Dinge in ihre eigene Hand. Sie versucht, Gottes Verheißung zu erzwingen, sozusagen mit menschlicher Weisheit, mit menschlichen Mitteln. Kennen Sie das auch? Wird sie auch manchmal ungeduldig? Und da steht, sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar, so ein Hagar-Mädel. Wahrscheinlich war es so eine lange Dürre, die Hagar. Und die war ein Mitbringsel von dieser Reise nach Ägypten. Und Sarai sagte zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Das war die Weisheit ihrer Zeit, das war die Tradition damals, wenn eine Frau unfruchtbar war, dann ja, hat sie irgendwann ihre Magd oder vielleicht eine nahe Verwandte ihrem Ehemann als Nebenfrau sozusagen gegeben und dann das erste Kind aus dieser Verbindung hat dann als Kind dieser unfruchtbaren Frau gegolten. Also Leihmutterschaft, würde man heute sagen, oder vielleicht wäre es die Fruchtbarkeitsbehandlung, wenn wir es auf heute umlegen. Aber versetzt euch da mal rein, wie demütigend muss dieser Schritt für die Sarai gewesen sein. Abraham, da schau, schlaf mit meiner jungen Magd. Lass uns das Problem auf die weltliche Art und Weise lösen. Und Abraham, der Idiot, sage ich einmal, hörte auf Sarais Stimme. Okay, ich habe das auf Netflix gesehen, das machen alle so. Statt dass er sagt, na, lass uns Gott vertrauen. Vers 3 lesen wir, der Name Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihren Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Also noch mehr Demütigung für die Sarai. Verhalten von der Hagar und nebenbei war das der letzte Beweis für alle sichtbar, dass es ihr Problem war, indem jetzt die Nebenfrau schwanger geworden ist von dem Abraham. Der Sohn von der Hagar wurde Ismael genannt und der ist in der Bibel so ein Bild für, ja, biblisch gesprochen, die Werke des Fleisches, also das, was man aus eigener Energie ohne Gott aufstellen können, Gesetzlichkeit auch. Ja, so wie wir die Dinge halt in unsere Hand nehmen, gell? Im Job, in der Familie, wenn wir Gemeinde bauen, so allein aus eigener Kraft und Weisheit, Selbstgenügsamkeit, ohne Gebet, ohne Gottes Willen zu suchen. Na, wir tun einfach das, was wir denken. Also jetzt bin ich so lang Single, ja, vielleicht gehe ich einmal in die Bar und schaue, ob ich meine aufreißen kann oder auf irgendeine weltliche Partnervermittlungsplattform und ich pimp mein Foto ein bisschen und stelle meine Reize ein bisschen dar. Irgendeiner werde ich schon angeln damit. Es sind zwar alle keine Jesus-Nachfolger dort, aber naja, ein paar Kompromisse muss man halt eingehen. Oder vielleicht, wenn wir versuchen, Gottes Gemeinde zu bauen, diese Gemeindebauprogramme, die sich an, naja, weltlichen Managementphilosophien und Marketingstrategien orientieren. Mit Geld geht ja alles, oder? Eine gute Show, gute Werbung, Umfragen, was die Leute wollen und dann kriegen wir den Schuppen schon voll, dann schaut es halt mehr wie Las Vegas aus, als wie Gemeinde, aber ist ja wurscht, Hauptsache es ist voll, oder? Ein bisschen Unterhaltung, ich bin okay, du bist okay. So möglichst oberflächliche, kurze Predigtlines mit ein bisschen Pop-Psychologie und niemanden vom Kopf stoßen, ein paar Tänzerinnen und dann läuft das schon, gell? Auf keinen Fall das S-Wort, also Sünde oder das H-Wort, Hölle oder solche Sachen, Umkehr, geht es um ein gutes Gefühl. Gibt es alles, Lady Gaga-Gottesdienste und Queer-Gottesdienste und FKK-Gottesdienste, habe ich sogar gelesen. Es gibt alles. Aber Psalm 127 sagt uns, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Und das sehen wir auch in der Geschichte. Gott hat den Ismael nie anerkannt. Das war nicht der verheißene Sohn. In Kapitel 17 schließt dann Gott einen Bund mit Abraham, ihm Nachkommen zu geben wieder und erneuert seine Verheißung. Nehmen wir den letzten Vers von Vers 16 noch mit, da heißt es nämlich, und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Kapitel 17, Vers 1, und Abraham war 99 Jahre alt. Also jetzt ist der Ismael, der Sohn des Fleisches sozusagen, 13 Jahre alt. 13 Jahre später, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, und siehe, das ist mein Bund mit dir, du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abraham, das heißt mein Vater ist erhaben, heißen, sondern Abraham, also Vater einer Menge soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah, also Fürstin soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Und Abraham sagte zu Gott, möge doch Ismael vor dir leben, den wir so aus eigener Kraft zusammengetraut haben. Und Gott sprach nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Das heißt, er wird lachen. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Und dann im Kapitel 18 kommt der Herr zu Besuch mit zwei Engeln, alle in menschlicher Form, zu Abraham. Und sie sagten zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte, dort im Zelt. Da sprach er wahrlich, also der Herr spricht jetzt, wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Also die hat so ein bisschen gelauscht. Vielleicht macht sie ja der Frauen das auch. Manchmal, aber ich meine, in der Wüste hat es nicht so viel Unterhaltung gegeben. Die hat zugehört. Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt, also knapp 190. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Menopause war schon ein halbes Jahrhundert her. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben? Und auch mein Herr ist ja alt. Und lasst uns nicht zu hart sein mit der Sarah. Ich glaube, wir hätten auch gelacht, oder? Es ist ja schon ziemlich lächerlich, oder? Ein 100-Jähriger und eine 90-Jährige noch ein Kind bekommen. Schon ein Wahnsinn. Ich habe gelesen, die moderne Rekordhalterin als älteste Mutter, das war eine 74-jährige Inderin, so mit allen Tricks der modernen Medizin, Eizellenspende und künstliche Befruchtung und so weiter. Aber hey, eine 90-Jährige und ein 100-Jähriger auf natürliche Art und Weise, das ist menschlich gesehen völlig unmöglich, oder? Das braucht jetzt ein absolutes Wunder. Da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich noch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr um diese Zeit. Dann hat Sarah einen Sohn. Doch Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, nein, du hast doch gelacht. Dann haben wir Kapitel 20. Wieder so eine depperte Entscheidung von Abraham. Also wieder selbe wie damals in Ägypten. Er hielt sich in Gerar als Fremder auf und hatte wieder gesagt, der Sarah jetzt sagt, du bist meine Schwester. Also, ich weiß nicht, ich finde es irritierend, wie selbstsüchtig und was für ein Weichei da Abraham war. Also, aber die Sarah war ihm trotzdem treu. Und es kommt, wie es kommen musste, der König verschaut sich wieder in die Sarah. Also wie gesagt, damals war die Kultur anders als heute. Und so eine fesche, rüstige 90-Jährige im Harem, das war schon ein Statussymbol. Also der König holt sie in seinen Harem und Gott erscheint ihm im Traum. Und sagt, weh dir, wenn du die Frau anrührst, dann kriegst du das mit mir zu tun. Und Gott beschützt die Sarah, die hat ihm wieder vertraut. Und ist bei ihrem Mann geblieben, trotz seiner Schwächen und seiner blöden Entscheidungen. Und wir lesen sogar, Gott segnete den Abraham wegen ihr. Die sind dann noch reicher ausgezogen. Also trotzdem Abraham, aber wegen der Sarah. Das ist ein Segen, oder? So eine gottesfürchtige Ehefrau. Das gilt auch für uns, gell? Wir haben unsere Frauen alle nicht verdient. Wir sind die bessere Hälfte. Oder, Brüder? Kapitel 21. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte. Und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Gott steht zu seinen Verheißungen. Gott ist treu. Punkt. 100%. Absolut. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Abraham aber war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Und sie sagte, wer hätte je dem Abraham verkündet, Sarah, still deinen Sohn, denn ich habe ihm in seinem Alter einen Sohn geboren. Also wer zuletzt lacht, lacht am besten, gell? Diesmal ist es kein zweifelndes Lachen, sondern voller Freude. Also die Sarah mit 90 war sie so glücklich wie nie zuvor. Kapitel 23 lesen wir dann, die Sarah ist 127 Jahre alt geworden, also ein volles Leben. Ein Leben zwischen Verheißung und Warten, auch fleischliche Anstrengung, Leben zwischen Zweifel und Vertrauen, zwischen Leid und Freude. Kommt dir das bekannt vor? Die Sarah war ein ganz normaler Mensch, wie du und ich auch. Und wir dürfen lernen von ihr. Also wir dürfen erstens lernen, Gott zu vertrauen. Ich würde sagen, wenn ich das Leben anschaue, Gottes Treue ist das Banner über dem Leben von Sarah. Vertraue auf den Herrn, bleib ihm gehorsam. Ich denke an Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Dann ebnet er dir all deine Wege. Zweitens können wir von ihr lernen, dass wir nicht durch Ungeduld, so aus eigener Kraft, aus eigener Weisheit versuchen, Dinge zu erzwingen. Das bringt keine gute Frucht. Nicht durch Macht und nicht durch Menschenkraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr zu Zerubabel in Sacharja Kapitel 4. Und ja, warten ist schwer, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich warte nicht gerne, ich bin leider ungeduldig von Natur aus. Aber auf Gott zu warten, ist es wert. Im Psalm 33, Vers 18 heißt es, siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Das sehen wir in den Psalmen immer wieder, dieses Harre auf den Herrn. Harren bedeutet warten mit Vertrauen. Harre auf den Herrn. Wartest du auf die Erfüllung einer Verheißung in deinem Leben? Auf eine Antwort, auf eine Veränderung, auf ein Wunder? Dann lass dich von Sarah ermutigen. Gott sieht dich und er hat dich nicht vergessen. Und er kann das Unmögliche möglich machen. Also versuch nicht selbst irgendwas hinzubiegen, sondern warte, vertraue, harre aus. Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Lieber Vater, danke, dass wir dich haben, dass du uns große Verheißungen schenkst. Und ich danke dir, dass du bei uns bist in unserem Leben. Herr, durch alle Höhen und Tiefen. Und dass du es wirklich, wirklich gut mit uns meinst. Und dass es stimmt, Herr, dass du alles zum Guten mitwirken wirst, wenn wir dich nur lieb haben. So, Herr, stärke uns, hilf uns, dir zu vertrauen. Hilf uns, dir treu zu sein. Hilf uns zu warten, wo es nötig ist. Und Herr, lass du uns deine Wunder sehen, zu deiner Ehre.